Frederik Pferd ist radikaler Optimist und war 12 Jahre lang Chief Innovation Evangelist von Google. Von dem promovierten Wirtschaftspädagogen lernen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, wie man ein besserer Mensch wird.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Mein Name ist Friedrich von Borries. Herzlich willkommen, Frederik.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich auf unser Gespräch.
Bevor das Gespräch dann richtig beginnt, würde ich von dir total gerne erfahren, was ein Chief Innovation Evangelist ist.
Genau. Als du das gehört hast, was war die erste Vorstellung, die dir in den Sinn kam?
Als protestantisch sozialisierter Mensch denke ich bei Evangelist natürlich an die Evangelisten. Mhm. Da kriege ich so ein bisschen Angst vor. Unter Innovation kann ich mir schon was vorstellen. Aber diese religiös-missionarische Aufladung, dass man sozusagen die göttliche Botschaft verbreitet, die hat mich ein bisschen befremdet.
Interessant, genau. Es hat nichts mit Religion zu tun, auch nicht mit göttlicher Botschaft, sondern mit der guten Nachricht, die ich verbreiten will, dass alle Menschen kreativ sind und dass wir Potenziale in uns haben, in uns Menschen, dass wir freisetzen können. Und mein Auftrag war eben genau Innovationspotenzial freizusetzen. Menschen also den Freiraum zu geben und die Möglichkeiten zu geben, kreativ zu denken und kreativ zu handeln. Genau. Und das hat weder mit Religion noch was mit Spiritualität zu tun, sondern mit auch einer Auffassung von Menschen, dass Menschen immer sich Dinge vorstellen können, bessere Dinge vorstellen können und dann auch ins Handeln kommen, um diese Dinge dann auch umzusetzen.
Genau, Kreativität ist, glaube ich, ein Wort, was uns in dem Podcast heute begleiten wird. Wir reden ja hier sehr häufig mit Menschen, die aus der Kunst kommen. Die frage ich meistens, wie bist du zur Kunst gekommen? Das passt bei dir nicht so, weil du ja kein Künstler, keine Künstlerin bist und auch nicht sonst eigentlich mit Kunst zu tun hast. Aber in deinem Buch Radikal Besser hast du ganz am Anfang ein Bild, das doch was mit Kunst zu tun hat. Da sagst du nämlich, die Zukunft ist eine Leinwand voller Möglichkeiten, eine leere Leinwand. Evozierst du das Bild, dass man jetzt sozusagen selber Künstler wird, Künstlerin wird und diese Leinwand, die das eigene Leben ist, bemalt oder bearbeitet. Ist das sozusagen einfach eine Metapher oder hat Kunst, künstlerisches Handeln für dich in deinem Leben auch irgendwann mal eine Rolle gespielt?
Ich glaube, die Metapher ist entstanden, als ich von meinem Vater gelernt habe, was auch Kunst bedeutet. Er hat als Hobby Bilder gemalt und wir sind dann immer gemeinsam auch im Keller oder in der Werkstatt zusammengestanden und haben dann wirklich Leinwände, also leere Leinwände bemalt. Ne? Was dabei rauskam, weiß ich nicht, ob man das als Kunst definieren kann oder ob das schön war, aber für uns war der Prozess eben sehr, sehr spannend auch immer. Und für mich ist es ganz wichtig, dass Menschen verstehen, dass Zukunft wie ein leeres Blatt auch man sich vorstellen kann und man selber den Pinsel hält. Das heißt, jede Entscheidung, jedes Gespräch hilft uns, genau diese Leinwand mit Ideen, Vorstellungen auch zu füllen. Und so kann man dann auch Strich für Strich seine eigene Zukunft entwerfen und entwickeln. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Zukunft nicht morgen passiert oder Zukunft auch nicht etwas ist, das von anderen bestimmt ist, sondern Zukunft passiert in dir selbst und sie passiert jetzt. Und und wir können eben auch den Pinsel wählen, mit welchen wir dann diese Zukunft auch gestalten möchten, mit welcher Farbe nicht nur in dieser Metapher weitersprechend, sondern eben auch mit vielleicht anderen Menschen auch diese Zukunft dann zu gestalten. Ja, weil eine meiner Lieblingsübungen, die ich dann mit meinen Studierenden in Stanford immer durchgeführt habe, war, dass wir eine Leinwand uns vorgenommen haben und zwei Menschen haben dann gemeinsam mit einem Pinsel abwechselnd diese Leinwand befüllt, Strich für Strich. Und was faszinierend dabei ist, zu beobachten, sobald jemand den ersten Strich ansetzt, ne, kann man dann nicht mehr zurück, sondern man muss dann akzeptieren, dass dieser Strich auf dieser Leinwand existiert und man kann im Endeffekt nur darauf aufbauen, man kann den vervollständigen. Und wenn man das dann so 10 Minuten, 15 Minuten oder auch 30 Minuten mal verfolgt und beobachtet, wie so ein Kunstwerk dann auch Strich für Strich aufgebaut wird, dann merkt man schnell, dass man lernt, nicht andere Ideen abzulehnen, ne, zu sagen, oh, den Strich hätte ich jetzt anders gemacht oder der passt mir nicht, sondern dieses zu akzeptieren und sagen, ja, interessant, ich versuche jetzt mal durch meine Fantasie, Vorstellungskraft darauf aufzubauen und das weiterzuzeichnen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil dann irgendwann mal nach diesen 30 Minuten ein Punkt kommt, wo sie dann sagen, die beiden Studierenden, jetzt sind wir fertig. Ja, also dann findet man so dieses Agreement zu sagen, jetzt nicht weiter. Und ich, meine einzige Rolle war dann im Endeffekt zu sagen, hier, versucht einfach mal weiterzumachen. Ne? Dreht das Bild um vielleicht, ne? Oder nehmt einen anderen Stift und so weiter. Und dann wurden dann auch 60 Minuten, wurden dann meistens 2 Stunden oder auch ein halber Tag, wo immer dieses Bild noch weiter gezeichnet wurde. Und dann trainiert man sich selber, andere Ideen von anderen Menschen zu akzeptieren und darauf aufzubauen. Und das kann man dann auch in der Sprache wieder finden, durch dieses weniger Ja, aber zu sagen, ne? Ich hätte das anders gemacht, sondern ein Ja und darauf aufzubauen, etwas zu akzeptieren und das weiterzutragen. Und das kann man ganz schön mit dieser Leinwand, kann man gerne mal selber zu Hause ausprobieren, jemanden einfach einladen, zu sagen, okay, wir nehmen uns die Leinwand vor und ein Blatt Papier, wir haben aber nur einen Stift und den Stift, den geben wir immer hin und her und rotieren das und entwickeln sozusagen ein Kunstwerk gemeinsam mit dieser Einstellung, mit dieser inneren Haltung, immer Ideen zu akzeptieren von anderen Menschen und darauf aufzubauen.
Auf die Übung des Ja und wollte ich gleich auch noch kommen, die fand ich auch ganz spannend, aber ich würde vorher nochmal bei diesem Bild der Leinwand und dieser Möglichkeit, dass man die gestalten kann, bleiben, weil das ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der Kern deiner radikal optimistischen Haltung ist, dass man das gestalten kann und du hast es ja auch gerade schön beschrieben. Wenn ich jetzt bei dem Bild der Leinwand als Metapher bleibe, fällt mir natürlich Fontana sofort ein, italienischer Künstler, der irgendwann angefangen hat, ein Messer zu nehmen und Leinwände aufzuschlitzen. Das heißt, das, was du beschrieben hast, funktioniert nur, solange die Teilnehmenden den Regeln, die gesetzt sind, sich dran halten und einverstanden sind. Und damit verbunden, wir wollen ja hier keine kunsthistorische Debatte führen, ist im Kern eigentlich die Frage, funktioniert dein radikaler Optimismus für alle? Funktioniert er auch, sage ich jetzt mal, für Menschen in der Ukraine, die gerade vom Nachbarland überfallen wurden? Kann man denen auch sagen, ey, du musst in den Dialog gehen und der Strich ist jetzt halt gemacht, jetzt machst du den nächsten Strich. Also wenn einer das Messer nimmt, funktioniert es dann noch. Wir können uns auch ganz viele andere Situationen vorstellen mit Machtungleichgewichten, Dominanzen. Oder funktioniert das, was du beschreibst, nur mit der Voraussetzung von Gleichheit, Demokratie, gegenseitigem Respekt und Akzeptanz? Also ist das vorbedingungsfrei oder sind da nicht auch ganz schön viele Vorbedingungen, damit wir diese Leinwand so frei gemeinsam gestalten können?
Eine ganz spannende Frage. Für mich bedeutet der Zukunft, wenn wir uns diese Leinwand nochmal vorstellen als eine Zukunftsmetapher, bedeutet Zukunft ja erst etwa was Positives. Ne? Jeder möchte ja eine bessere Zukunft, vielleicht eine radikal bessere Zukunft für sich erfinden. Jetzt ist die große Frage natürlich, wie macht man das? Wie kann ich für mich eine bessere Zukunft mir nicht nur vorstellen, sondern auch Schritt für Schritt in diese Zukunft auch gehen? Und da sind wir bei einer ganz zentralen Frage. Und das ist, wie möchte ich mich in Zukunft fühlen? Und wenn ich Menschen diese Frage stelle, dann kommt eigentlich immer ein positives Gefühl. Dann kommt ein Gefühl von Sicherheit, von Zugehörigkeit, von Geliebtsein, von Hoffnung. Ne? Alle diese Gefühle von Freiheit sind für mich dann ja positive Gefühle. Genau. Und dann, wenn man sich das mal vorstellt, zu sagen, in Zukunft möchte ich mich frei, geliebt, aufgehoben, sicher fühlen. Und sich dann zu überlegen, was sind denn die ersten Schritte, die ich heute gehen kann, um genau in Richtung dieser Zukunft zu gehen, um dieses Gefühl zu aktivieren. Und dann sind wir, glaube ich, weg von dem Messer, hin wieder zu einem gestalterischen Akt, zu sagen, ja, wenn ich mich sicherer fühlen möchte in Zukunft oder aufgehobener oder geliebter, was kann ich denn heute schon tun und was ist in meiner Macht, um genau in Richtung dieser Zukunft zu gehen? Und wenn ich mich geliebter fühlen möchte, ne, dann kann ich ja andere Menschen nicht dazu zwingen, mich zu lieben, sondern ich kann den ersten Schritt gehen und sagen, ja, okay, dann versuche ich mal vielleicht Liebesbeweise mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ne? Ruf dann mal meine Freundin oder meinen Freund an, mit dem ich vielleicht schon lange nicht mehr telefoniert habe und sag, hey, schön, dass du in meinem Leben bist. Schön, dass es dich gibt. Ne? Und versuch darüber auch dann den ersten Schritt, der in meiner Kontrolle ist, in meinem Einflussbereich zu gehen, um diesem Gefühl von geliebt werden auch in Zukunft näher zu kommen. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dieser gestalterischen Aufgabe von Zukunft. Also da kann ich mir Zukunft dann auch nicht nur vorstellen, sondern ich kann sie gestalten. Und Menschen haben, glaube ich, kein Interesse, eine schlechtere Zukunft für sich zu erfinden, sondern immer eine bessere. Und wenn man Zukunft als etwas versteht, das ein Gefühl ist, ein positives Gefühl, dann sind wir auch wieder bei dieser Aufgabe von Menschen dann, sich immer wieder bewusst zu werden, welches Gefühl möchte ich denn in Zukunft fühlen.
Bei mir gibt es jetzt natürlich diesen Reflex zu sagen, ja, aber, und dann halte ich kurz inne, weil ich bei dir gelesen habe, dass es viel produktiver ist zu sagen, ja, und. Vielleicht kannst du diesen Unterschied zwischen diesem reflexhaften ja, aber, das wir alle kennen, und dem für dich wichtigen ja, und nochmal beschreiben.
Genau, du sagst schon das richtige Wort, das ist ein Reflex. Ne? Das ist so dieser erste Gedanke, der immer kommt, ist dieses Aber, ne? Oder Gründe zu finden, manche sagen auch Ausreden, warum etwas nicht funktionieren kann. Ne? Das ist unser Negativity Bias, mit dem sind wir aufgewachsen, die Evolution hat uns mit dem ausgestattet und der hat uns immer das Leben gesichert. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass wir damals noch uns in der Natur bewegt haben und zu sagen, die Natur gescannt haben auf alle Gefahren hin, die dort lauern, ne? Ob es der Säbelzahntiger ist oder die giftigen Bären, dann mussten wir natürlich immer so denken, ne? Mit unserem Negativity Bias. Ich glaube aber heutzutage lauern nicht mehr allzu viele Gefahren in unserem Leben. Die Denkweise hat sich aber nicht geändert. Die Denkweise ist immer noch bestimmt davon zu sagen, okay, jetzt finde ich erstmal eine Ausrede, warum ich etwas nicht tun soll. Und wenn wir uns nochmal auf das Thema Zukunft fokussieren, Zukunft ist ja immer unsicher per Definition. Ne? Das ist etwas, mit dem wir auch schwer umgehen können. Diese Unsicherheit ist etwas, was unser Gehirn nicht mag. Und deshalb versuchen wir, ich beschreibe es immer über diese vier A's, diese Unsicherheit zu reduzieren. Das erste ist, es löst erstmal Angst aus, Unsicherheit. Ne? Das heißt, viele von uns haben Angst vor der Zukunft. Auch wenn wir gerade die Medienlandschaft betrachten, es werden natürlich immer von Krisen, von Kriegen oder von Katastrophen berichtet, ne? Um genau diesen Negativity Bias auch wieder zu aktivieren. Und das löst natürlich Angst aus. Das zweite ist, dass wir dann ins Abwarten verfallen. Wir warten erstmal ab, ne? Bis sich eine neue Regierung bildet, bis sich mein Arbeitgeber anders entscheidet, bis meine Partnerin oder Partner irgendwie eine Entscheidung trifft oder bis ich eine Gesundheitsdiagnose bekomme, wie auch immer. Ne? Dieses Abwarten ist etwas, was dann auch getriggert wird. Oder wir sagen, andere sind eigentlich verantwortlich für unsere Zukunft. Ne? Wir schieben es dann anderen Menschen zu und sagen, ja, was machen die denn oder was machen die denn nicht? Das ist auch so eine ganz reflexartige Haltung, die wir dann immer einnehmen. Oder wir lehnen im schlichtweg die Zukunft einfach ab. Ne? Wir sagen dann einfach, ach, lass uns doch wieder in die Vergangenheit gehen. Früher war eh alles besser. Ne, also diese Angst, dieses Abwarten, diese anderen oder auch das Ablehnen von Zukunft ist etwas, das reflexartig immer wieder bei uns vorkommt, weil wir mit dieser Unsicherheit kaum umgehen können. Und jetzt ist es ganz wichtig, man kann lernen, eben genau mit dieser Unsicherheit umzugehen, indem wir sagen, ich kann Angst reduzieren, indem ich aktiv werde, ne, kreativ werde. Wissenschaftlich belegt, dass dort, wenn wir aktiv werden und einen kreativen Akt sozusagen vollziehen, dass Angst reduziert wird und abgebaut wird. Oder weg vom Abwarten hin auch wieder zum Agieren. Ne? Ich mache einfach mal was, um die gewünschte Zukunft mir, um der Zukunft einen Schritt näher zu kommen. Oder dann eben dieses andere durch mich selbst zu ersetzen, zu sagen, nicht, das sind andere, die verantwortlich sind für meine Zukunft, sondern ich bin es selber. Ne? Ich bin sozusagen Herr oder Herrin meiner Zukunft und ich habe da auch die Verantwortung dafür, was in Zukunft passiert. Und dann sind wir eben weg vom Ablehnen der Zukunft hin, vielleicht bei einem Gefühl, das so, ich beschreibe das dann immer so, es könnten diese Schmetterlinge auch wieder sein, die sich dann zeigen im Bauch, weil wir dann eine andere Beziehung zu unserer Zukunft haben. Vielleicht ein bisschen mehr Lust auf Zukunft und sagen, hey, ich kann es eigentlich kaum erwarten, in dieser Zukunft zu leben.
Kreativität war ja eben ein Stichwort, was du genannt hast, dass das wichtig ist. Und du schreibst in Radikal Besser auch, dass du unterscheiden möchtest bei der Kreativität zwischen dem Was und dem Wie. Also ein Stück weit möglicherweise ähnlich wie das, was du vorhin beschrieben hast von deinem Vater und dir und den leeren Leinwänden, dass vielleicht gar nicht so wichtig war, was ihr dann da drauf gemalt habt, sondern dass ihr zusammen gemalt habt. Als jemand, der an der Kunsthochschule unterrichtet, interessiert mich natürlich schon auch immer das, was dann dabei rauskommt. Also auch die Qualität des Ergebnisses und nicht nur die Qualität des Prozesses. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Google dann auch nur um die Qualität des Prozesses und dass sich alle unheimlich wirksam und kreativ und gemeinschaftlich gefühlt haben, sondern dass es auch logischerweise ums Ergebnis geht und was das für eine Qualität hat.
Das möchte ich nie beurteilen, genau. Also mir werden auch immer wieder tolle Ideen kommuniziert und Menschen wollen dann ihre Ideen mir vorstellen oder ihre Zukunftsentwürfe. Ne? Die beschreiben dann, wie sie sich in Zukunft fühlen wollen und wie sie sich auch eine radikal bessere Zukunft vorstellen. Und da liegt es nicht an mir zu sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht. Also zu beurteilen, ob das eine wünschenswerte Zukunft ist oder keine wünschenswerte Zukunft. Für mich ist es dann ganz wichtig, Menschen zu helfen, wie sie diese Zukunft erreichen können. Und du hattest gerade berichtet von Unterrichtssituationen, wie man Menschen helfen kann, eben auch kreative Prozesse auch zu gestalten. Und dann gibt es eine ganz spannende Studie, wo man zwei Klassen mal unterrichtet hat und versucht hat zu zeigen, wie kann man es erreichen, dass ein tolles Ergebnis dabei rauskommt. Ne? Ein qualitativ hochwertiges Ergebnis. Da ging es um Pottery, also um Keramik, genau wie man die herstellt. Und der Kunstlehrer oder die Kunstlehrerin hat dann der ersten Klasse gesagt, ihr macht nur ein Produkt, eine Keramik sozusagen, eine Vase und ihr habt dafür, ich glaube, eine Woche Zeit. Und zur zweiten Klasse hat sie gesagt, ihr macht so viel wie möglich Vasen und stellt so, also in Quantität, so viel wie möglich Vasen her und ihr habt auch eine Woche Zeit. Und am Ende schauen wir mal, welche dann qualitativ besser sind. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die erste Klasse, die nur eine Vase herstellen konnte oder durfte und sie eine Woche Zeit gelassen hat, das qualitativ schlechtere Ergebnis produziert hat. Und die zweite Klasse, die so viel wie möglich Vasen produziert hat, in einen Lernprozess eingestiegen ist. Natürlich jede Vase hat einen Lernprozess ausgelöst und von diesen Vasen hat man dann gelernt, wie man die nächste Vase besser macht. Und das ist für mich ganz interessant, weil da geht es wieder darum, wie kann man so einen Prozess initiieren, damit am Ende dann ein qualitatives, besseres Ergebnis rauskommt. Ohne gleich zu sagen, ja, ich weiß, was am Ende besser oder schlechter ist, sondern mich interessiert dann im Endeffekt die Prozesse und die Herangehensweisen, wie ich Menschen helfen kann, dann genau auch diese bessere Zukunft oder diese bessere Idee dann zu entwickeln, ohne zu beurteilen, zu Beginn zu sagen, ja, das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee.
Aber wenn ich dann vor diesen 50 Vasen stehe, dann fange ich doch an zu entscheiden, welche besser ist und welche nicht.
Da würde ich auch wieder versprechen. Für mich war es dann nicht interessant, wie die Vasen am Endeffekt aussahen, weil es ja wissenschaftlich belegt ist, dass nach diesen 40, 50 Vasen auf jeden Fall ein besseres Ergebnis dabei rauskommt. Und das ist ja das Spannende, dann muss man sich im Endeffekt nicht das Ergebnis anschauen, sondern man weiß, wenn man Menschen hilft zu sagen, bau nicht nur eine Idee von deinen Ideen oder einen Prototyp oder eine Vase, sondern bau so viele wie möglich, das wird immer zum besseren Ergebnis führen. Und das ist für mich ganz, ganz spannend zu sehen, dass man so dann eben auch Teams anleiten kann oder auch Studierende anleiten kann, zu sagen, hey, verfolgt nicht nur eine Idee und baut nicht nur ein Produkt oder ein Exponat oder ein Kunstwerk, sondern macht so viele wie möglich, weil das dann immer zu besseren Ergebnissen führt.
Der in Anführungszeichen Fachbegriff, den du ja auch verwendest, ist dafür ja Prototyping. Aus dem Design Thinking, auch eine in Kalifornien entwickelte Methode, wo man ja versucht, sagen die Sachen so ein bisschen unbefangen, vorurteilsfrei, einfach erstmal auszuprobieren. Ich finde es auch super, wenn es um Vasen geht. Aber gibt es beim Prototyping nicht dann auch eine Grenze, wenn es um das eigene Leben geht, um so grundsätzliche Entscheidungen wie, wie gehe ich mit der Krebserkrankung um oder wie gehe ich damit um, dass eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft zerbricht? Da kann ich ja nicht sagen, okay, ich probiere jetzt mal mit meiner Frau 10 verschiedene Sachen aus, weil vielleicht gehen die beiden ersten total schief. Ja, also klar, bei der Vase, von mir aus auch beim Urlaubsziel, beim Restaurant, das man ausprobiert, yeah, aber gibt es nicht eine Grenze, wo man sagt, jetzt wäre es vielleicht doch ganz gut, bedacht, erfahrungsbasiert, vergleichend, oldschool-mäßig vorzugehen?
Ich weiß nicht, was oldschool bedeutet, genau, vielleicht kenne ich nur die New School, aber du nennst zwei interessante Beispiele, ne? Krebserkrankung und Trennung. Ne? Das sind für mich aber wieder, um auf unsere Frage vorher zurückzukommen, das sind für mich ja wahrscheinlich keine wünschenswerte Zukünfte, die sich Menschen wünschen. Natürlich müssen wir uns auf diese Situation vorbereiten. Das heißt, wie schaffen wir es, uns auf Zukunft auch vorzubereiten? Und ich glaube, der Weg in die Zukunft ist eben gepflastert durch Experimente. Ne? Das heißt, wie kann man heute schon mal eine Zukunft ausprobieren, die wünschenswert ist? Das heißt, wenn ich mich in Zukunft wenn ich in Zukunft in einem anderen Land leben möchte, ne, und sage, okay, ich entscheide mich jetzt für Japan als Land und möchte dort leben, kann man vielleicht heute schon die ersten Experimente ausprobieren und sagen, ja, wie fühlt es sich denn an, in Japan zu leben? Dann kann man vielleicht mal hier anfangen, japanisch zu kochen. Man kann sich mit japanische Literatur auseinandersetzen. Man kann vielleicht die Sprache anfangen zu lernen. Man kann aber auch mal eine Woche in Japan auf Reisen gehen. Das meine ich mit ausprobieren. Das sind dann eben Prototypen oder Experimente, die man selber durchführen kann, um dieses Gefühl, wie fühlt es sich denn an, in diesem Land zu leben, einmal im Hier und Jetzt auch zu erleben. Ich habe das mit meiner Frau auch beispielsweise gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Das ist auch ein Beispiel im Buch. Keiner weiß ja, wie die Beziehung dann im Endeffekt aussehen wird. Ne? Wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass die Beziehung lang halten wird, dass es eine schöne Beziehung wird, dass es eine intensive Beziehung wird und so weiter. Und ich habe dann als meine Frau und damals Freundin, als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns auf ein Experiment eingeladen und gesagt, wir lassen uns mal ausprobieren, so intensiv und so nahe beieinander zu leben wie möglich, um so schnell wie möglich zu lernen, wie wir denn in unterschiedlichen Situationen reagieren. Und wir sind dann 4,5 Wochen mit unserem Rucksack nur bepackt losgezogen in Länder, die wir noch nie bereist haben, wo wir die Sprache nicht sprechen, wo wir wirklich 24 Stunden dann auch beisammen waren und teilweise auch in Extremsituationen waren, wo man dann hungrig ist, wo man dann vielleicht mal genervt ist, vielleicht auch nicht weiß, wo man die Nacht übernachtet, ne, und schlaft, weil wir eben nichts geplant haben. Und nach diesen 4,5 Wochen experimentieren in dieser Beziehung, wussten wir, dass das wird die schönste Beziehung, die intensivste Beziehung, und der Beziehung kann so schnell nichts, die Beziehung kann sozusagen nicht so schnell auseinanderbrechen. Und das hat sich dann auch nach 3 Kindern, nach 3-mal Umziehen und so weiter auch bestätigt, dass wir eine sehr, sehr intensive, eine sehr von sehr viel Liebe geprägte Beziehung dann bis heute auch führen.
Ja, so ein Stresstest ist sicherlich sinnvoll in ganz vielen Situationen. Mir kreist im Kopf noch der Begriff um, der bei dir ja über allem steht, nämlich das Besser, radikal besser. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum du es nicht radikal anders nennst, weil du ja einer Definition, was denn besser, was ja ein extrem ethisch aufgeladener Begriff ist, sein soll. Besser könnte sein, mehr Geld, mehr Gerechtigkeit, mehr Umweltschutz, mehr Wachstum, mehr whatever. Ja. Und du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, nee, ich will das gar nicht bewerten, ne? Auch nicht, was die wünschenswerte Zukunft ist. Und das verstehe ich tatsächlich nicht, warum man dann diesen doch mit Bewertungskriterien aufgeladenen Begriff verwendet, wo ganz unterschiedliche Fraktionen sowohl in der Gegenwart als auch in der Geschichte für sich beanspruchen zu wissen, was das Bessere sei. Und gleichzeitig zu sagen, nee, aber ich halte mich da jetzt raus, das zu bewerten, Hauptsache jemand sagt, es sei besser.
Mhm. Du hast gerade schon 3 schöne Beispiele genannt, wie eine bessere Zukunft du dir auch vorstellst, gerechter beispielsweise, ne? Oder auch eine Zukunft, die gesünder ist oder wo wir umweltfreundlicher leben. Ne? Das sind alles für mich auch wünschenswerte Zukünfte, und da bin ich überzeugt und da habe ich auch ein großes Vertrauen in die Menschen, dass jeder Mensch auch sich eine bessere Zukunft wünscht. Ne? Und das hat natürlich für jeden Menschen auch ein ganz individuelles, ganz persönlichen Charakter. Ne? Also viele Menschen wünschen sich natürlich eine bessere Zukunft, die vielleicht ein längeres Leben bedeutet. Ne? Also die ganze Longevity-Diskussion. Ne? Viele Menschen wünschen sich auch vielleicht eine glücklichere Zukunft, wo sie sich glücklicher fühlen. Und da vertraue ich jedem Menschen, dass er diesen Begriff besser, ne, auch für sich interpretiert. Weil es heißt nicht die beste Zukunft, sondern immer ein Stück besser. Das heißt, was ich jetzt schon tue in meinem Leben, ist sicherlich geprägt von viel Menschlichkeit, von viel Miteinander, von Dingen, die erstmal gut sind. Und mein Aufruf ist dann immer, was könnte denn das Bessere sein? Was könnte denn noch ein Schritt in die richtige Richtung auch sein? Und für mich ganz wichtig, dass wir uns endlich mal wieder darüber unterhalten, was bedeutet denn auch eine bessere Zukunft? Na, ich glaube, wenn wir uns diese Zukunftsvisionen nicht nur vorstellen, sondern uns darüber auch unterhalten, dann sind wir bei einer ganz gesunden Diskussion auch wieder, zu sagen, ja, das bedeutet für uns alle vielleicht auch besser. Ja, dann sind wir bei einem Diskurs, wo wir auch sagen, was bedeutet denn eine gerechtere Zukunft? Was bedeutet denn eine Zukunft, wo alle Menschen auch Chancen haben und Möglichkeiten haben? Was bedeutet eine Zukunft, die für unseren Planeten vielleicht auch besser sein kann? Und das finde ich eine ganz, ganz gesunde Diskussion, die wir auch wieder führen müssen. Was bedeutet besser für den einzelnen Menschen und was bedeutet denn auch besser für uns alle?
Ich bin sehr, sehr froh, dass du das sagst, weil ich beim Lesen den Eindruck hatte, dass immer die Individuen im Vordergrund stehen und dann kommen die Unternehmen und nie die Gesellschaft. Deshalb bin ich total froh, dass du das jetzt erwähnt hast, dass wir das natürlich auch als gesellschaftliche Dimension brauchen. Und der Soziologe Andreas Reckwitz hat jüngst die These aufgestellt, dass der Pessimismus auch eine politische Problemsituation sei, weil es den Populisten Wählerinnen zutreiben würde. Schließt du dich dem an, dass sozusagen Pessimismus auch ein gesellschaftliches Problem ist? Und wenn ja, wie sehe für dich ein politischer, also nicht über den persönlichen Optimismus, haben wir jetzt ja viel gehört, wie sehe so ein politischer Optimismus aus?
Genau. Ich würde vielleicht nicht mit Pessimismus argumentieren, aber mit Angst. Es wird natürlich sehr, sehr viel mit Angst gearbeitet, weil wir alle, wenn wir uns über Zukunft Gedanken machen, ja mit dieser Unsicherheit konfrontiert sind. Und diese Unsicherheit löst immer Angst aus. Ne? Und das wird natürlich von vielen genutzt, weil diese Angst dann auch Menschen dahingehend bewegt, dass sie Lösungen wollen, dass sie dann Vorschläge wollen. Und Angst wird natürlich geschürt über unterschiedliche Dinge, ne? Indem man beispielsweise Feindbilder auch aufzeigt, ne? Oder indem man auf andere zeigt und sagt, ja, das ist, was Angst auslöst, oder die können uns gefährlich werden. Und das finde ich ganz dramatisch, finde ich ganz schlimm im Endeffekt, dass man dann auch, wie in der heutigen Diskussion, dann sich über einen Kriegsfonds unterhält in der Politik, ne, und zu sagen, wie viel Geld wollen wir denn investieren, um aufzurüsten? Für mich wäre es die spannendere Frage zu sagen, wie viel Geld können wir denn investieren, um Frieden zu ermöglichen? Friedensprojekte, Friedensinitiativen, Partnerschaften, Kollaboration, zusammen mit Menschen uns auszutauschen, zusammen vielleicht auch wissenschaftliche Projekte und wissenschaftliche Institutionen dann auch wieder gemeinsam gründen. Ne? Und wie könnte so ein Friedensfonds denn auch aussehen? Weil dann ist Kreativität gefordert. Dann kommt es nicht darauf an, nur in Rüstung zu investieren, sondern dann können wir in Gemeinschaft investieren. Dann können wir in ein besseres Leben, das wir dann auch gemeinsam leben, auch investieren. Und das finde ich vielleicht von der Politik auch eine ganz tolle Frage, die man mal stellen kann und auch ein Signal in die Gesellschaft, die dann nicht die Trennung oder den Zwiespalt und das Ablehnen oder auch die Angst in den Vordergrund stellt, sondern die Gemeinschaft, das Zusammengehören, die Partnerschaften und vielleicht ein Stück weit Freundlichkeit auch wieder miteinander. Und da fände ich, sind wir dann weg von einer Angstdiskussion hin bei einer Möglichkeitsdiskussion. Was ist denn möglich? Was können wir denn auch schaffen gemeinsam, erstmal als Individuen und dann eben auch als Gesellschaft?
Ja, das wäre ja normalerweise der Punkt, wo wir mit dem Fantasiemuskel kommen und der Frage, wie du den trainierst. Denn das, was du beschreibst, hat ja zur Voraussetzung, dass man Fantasie hat, dass man sich Sachen vorstellen kann. Das hast du aber eigentlich schon erzählt, nämlich über Kreativität, die auch kollaborativ ist, die gemeinsam passiert, die im Dialog sich vollzieht. Du unterrichtest ja selber auch, du hast viele Übungen, du arbeitest mit Teams, die dann diese Übungen machen. Und in deinem Buch ist mir eine Übung begegnet, die ich super fand und die ich jetzt zum Abschluss dich bitten würde, sozusagen für uns einmal vorzuführen. Die Übung heißt, Dinge auf den Kopf stellen und es also genau andersrum zu sehen, als man es eigentlich sehen will. Wäre also in deinem Fall, was muss ich tun, um radikaler Pessimist zu sein?
Genau, ja, das ist eine ganz, ganz tolle Übung, die wirklich unseren, um deinen Begriff nochmal aufzugreifen, Fantasiemuskel trainiert, ne? Wenn man Dinge mal auf den Kopf stellt. Und das kann man mit Fragen beispielsweise tun. Fragen einfach mal auf den Kopf zu stellen. Wenn man sich fragt, wie kann ich ein gesünderes Leben leben? Ne? Stellt man die Frage einfach mal auf den Kopf und sagt, wie kann ich ein weniger gesünderes Leben leben? Ne? Oder wie kann ich eine bessere Beziehung leben? Oder wie kann ich auch eine schlechtere Beziehung leben? Ne? Also einfach mal diese Fragen auf den Kopf stellen, ist ganz, ganz spannend, weil dann bleibt man sozusagen in diesem Fragen stellen, was für mich auch ein Ausdruck von Neugier auch wieder ist. Ne? Und stellt dann aber nicht die obvious Fragen, also die Fragen, die vielleicht jeder stellt oder jede stellt, sondern man stellt einfach mal eine Frage, die so ein bisschen auch wieder Neugier weckt, ne? Wenn man diese Fragen dann einfach mal auf den Kopf stellt. Und man kann eben auch ganz andere Dinge auf den Kopf stellen oder umdrehen. Man kann auch beispielsweise mal rückwärts spazieren gehen. Und was das dann auch auslöst, ne? Wenn man dann rückwärts läuft, ne, hat man natürlich immer so diese Unsicherheit, weil man weiß nicht, wo man hinläuft, man blickt aber dann nach hinten. Und einfach mal das auszuprobieren und mal vielleicht einen Rückwärtsspaziergang zu machen, das kann man auch bei Kindern ganz toll beobachten. Ne? Also ich sehe selten Menschen, die erwachsen sind, die rückwärts laufen, aber sehr, sehr viele Kinder, die das einfach ausprobieren, um sozusagen ihre Neugier auch wieder zu aktivieren. Und das ist für mich sehr, sehr spannend. Also diese Aufgabe zielt darauf hin ab, dass wir Dinge auf den Kopf stellen, Fragen anders stellen, dass wir aber auch beispielsweise in unserem Alltag mal wieder Dinge anders sehen und vielleicht dadurch auch wieder eine gewisse Neugier und unsere Fantasie auch aktivieren. Jetzt hast du vorher nochmal einen Begriff eingeführt, auf den ich mal ganz kurz nochmal zurückkommen möchte, und du hast gemeint, du möchtest Menschen nicht ändern. Oder dass die Zukunft anders wird, sondern sie soll besser werden. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil man kann andere nicht ändern. Ne? Man hat es schon schwer genug, sich selber zu ändern, geschweige denn mal andere Menschen zu ändern. Das ist auch nicht mein Ziel, sondern ich will im Endeffekt bei Menschen etwas aktivieren, was eh schon in ihnen existiert. Ne? Und das ist für mich dieser Zukunftsgeist. Wir sprechen ja alle immer von Zeitgeist, das ist so wie der Wind gerade weht, ne, wenn man diese Metapher aufgreift. Für mich ist Zukunftsgeist aber, wie man selber die Segel setzt. Ja, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn wir uns über Zukunft unterhalten, dann möchte ich nicht, dass Menschen anders über Zukunft nachdenken, sondern in einer Art und Weise, das schon in uns alle existiert. Und das geht sehr, sehr stark über diesen Optimismus, über diese Neugier, über diese Offenheit, über diese Experimentierfreude und auch sehr, sehr viel Empathie. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer sich ändern muss, sondern eigentlich auch nur diese Dinge aktivieren, die schon in einem existieren. Ja, und wir sind alle ein Stück weit optimistisch, ein Stück weit neugierig, ein Stück weit offen. Aber wenn wir radikal neugierig, radikal offener, radikal optimistisch sind, dann sehen wir, glaube ich, alle auch mehr Möglichkeiten in der Zukunft.
Ja, meine lieben ZuhörerInnen, ich hoffe, bei Ihnen ist der Zukunftsgeist, die Fantasie für das Kommende geweckt und Sie probieren auch ein Stück weit radikal besser zu sein. Lieber Frederik, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.